Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink.
Ein Drittel der Menschen in Sachsen lehnen gleichgeschlechtliche Beziehungen ab. Das hat die Staatsregierung herausgefunden. Sie hat eine Umfrage gestartet und das hat ihr nicht gefallen. Und deshalb hat sie einen Aktionsplan entwickelt, der auch andere Bereiche abdeckt. Aber jetzt im Falle der Sexualität hat man sich Gedanken gemacht. Denn die Frage des Outings, die ist, wie gesagt, keine einfache. Und ist wahrscheinlich egal, ob in Bayern oder in Sachsen. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn man in der Stadt wohnt, als auf dem Land. Was macht man also, wenn man Fragen hat, wenn man ein junger Mensch ist und sich unsicher ist in seiner Sexualität? In der Stadt ist es ja meist kein Problem, da findet man Beratungsangebote. Aber wie ist es denn auf dem Land? Seit kurzem nun kann man sich auch dort Rat holen in Sachsen bei einer mobilen Beratung. Christoph Schäfer hat eine Mitarbeiterin eines solchen Projekts begleitet.
Jetzt habe ich gerade noch mal eine Rückfrage bekommen, ob es heute um 14 Uhr bei dem Termin bleibt.
Manuela Zillmanns, 38 Jahre alt, kurz vor ihrem Beratungstermin in der Kleinstadt Grimma, ganz in der Nähe von Leipzig.
Und daran sieht man auch, ne, manchmal sind Leute auch einfach unsicher und fragen dann nochmal nach. Und die Person, die ich gleich treffen werde, wohnt auch nicht in Grimma, sondern reist auch extra an, und um sich nochmal abzusichern.
Wenn Tillmanns spricht, klirren ihre Ohrringe. Ihre dunklen Haare trägt sie wie eine Fukuhila-Frisur. Vorne kurz, hinten lang. Die Haare über ihren Schläfen sind abrasiert.
Kalender ist wichtig für Vereinbarung für den nächsten Termin.
Sie berät Menschen, die meist Fragen zur eigenen sexuellen Orientierung haben oder ihrer Identität. Da es in ihrem ländlichen Umfeld keine Anlaufstelle gibt, kommt Tillmanns zu ihnen. Das sind Junge, Alte und auch Eltern, deren Kinder entdecken, dass sie nicht heterosexuell sind. Tillmanns ist im Landkreis Leipzig, Nord- und Mittelsachsen unterwegs.
Ich glaube, dass viele Menschen im ländlichen Raum gar nicht geoutet sind sozusagen und es deswegen so den Anschein hat, als würden Menschen, die schwul, lesbisch, bi, trans, inter oder queer sind, gar nicht da aufhalten würden.
Angst vor Diskriminierung, Ausschluss und Gewalt hielten die meisten von einem Outing ab. Und das bedeutet für manche, dass sie sich nur sehr begrenzt mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen könnten. Dann leistet Manuela Tillmanns sozusagen erste Hilfe.
Also Transberatung ist ein großer Anteil in unserer Arbeit. Es sind aber auch sehr viele Beratungen zum Coming-out, und zwar dann ein homosexuelles oder lesbisches Coming-out. Es kommen aber durchaus Menschen in die Beratung, die vielleicht erstmal aufgrund ihrer Biografie davon ausgegangen sind, dass sie zum Beispiel sagen, sie kamen und haben ein lesbisches Coming-out gehabt und jetzt hat sich das nochmal verändert, jetzt steht ein Trans-Coming-out bevor. Man begleitet quasi biografische Prozesse auch mit.
Die mobile Beratung gibt es erst seit 2 Jahren in Sachsen, nachdem die schwarz-rote Regierung dank einer Analyse feststellen musste, dass es im Freistaat kaum Angebote für homo-, bi- und intersexuelle Menschen im ländlichen Raum gibt. Weiter bekennt sich die Staatsregierung in einem Landesaktionsplan von 2017 dazu, Toleranz zu fördern und Diskriminierung zu bekämpfen. Finanziert wird das Projekt mit sächsischen Landesmitteln. Mit Blick auf die Landtagswahl sorgt sich Manuela Zillmanns allerdings über ihre Zukunft als Beraterin.
Je mehr Stimmen quasi die AfD zum Beispiel bekommt, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Finanzierung eingeschränkt oder eingestampft werden. Und es ist natürlich, hat natürlich unmittelbare Auswirkungen für unsere Zielgruppen.
Also einen ersten Geschmack sieht man ja derzeit in Dresden, wo sich die Mehrheiten innerhalb des Stadtrates geändert haben.
Christian Rosner vom Verein Rosalinde unterstützt das Projekt Queer durch Sachsen.
Und dort jetzt der Haushalt für dieses Jahr behandelt wurde, beziehungsweise auch schon, soweit ich weiß, auch schon beschlossen wurde. Und da wurde ja ganz massiv gerade in der Gleichstellungsarbeit zusammengestrichen, beziehungsweise schon avisierte Erhöhungen von Geldern nicht durchgeführt.
Ich bin morgen Abend. Genau, weil ich komme morgen auch vorher hierher. So ab 2 oder so.
Ja.
Manuela Tillmanns wartet inzwischen auf die S-Bahn, die sie von Leipzig nach Grimma bringt. Ein Grund für ihre mobile Beratung: Klienten könnten nicht in Erklärungsnot geraten.
Zum Beispiel ein Familienvater, der ein Transouting hat oder darin begleitet werden möchte und die Familie weiß aber noch nicht Bescheid. Und dann will die Person in eine Beratung kommen und müsste dann nach Leipzig kommen, dann wäre es so unter Umständen ein großer zeitlicher Aufwand für die Hinfahrt, dann eine Stunde Beratung in Leipzig, dann wieder die Rückfahrt, dann gehen unter Umständen mal so 3 bis 5 Stunden Zeit drauf und das muss ja gerechtfertigt werden. Sag mal, wo warst du eigentlich? Ich wusste gar nicht, wie ich dich erreichen soll oder so. Das sind Situationen, die gar nicht mal so selten vorkommen und das erschwert es natürlich. Und da in den Fällen würden die Leute vielleicht dann keine Beratung in Anspruch nehmen, haben aber durchaus Bedarf.
Grimma, 13.20 Uhr. Gleich trifft Manuela Tillmanns ihre Klientin. Sie möchte über ihre Transgeschlechtlichkeit sprechen, erzählt die Beraterin. Aber erst einmal allein, ohne den Reporter. Nach einer Stunde sieht man sich wieder. Überraschenderweise zu dritt. Sexuelle Vielfalt ist ein sensibles Thema im Freistaat Sachsen. Wer sich outet, hat es nicht leicht, denn rund ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner lehnen gleichgeschlechtliche Beziehungen ab. Das ergab eine repräsentative Umfrage im vergangenen Sommer. Durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut DIMAP im Auftrag der sächsischen Staatsregierung.
Wir haben überlegt, vielleicht da drüben und die Straße. Ich bin ja Transfrau und das heißt halt, ich will zur kompletten Frau werden. Also ich bin momentan noch Mann.
Und doch fühlt sie sich schon länger als Frau. Franziska. Diesen Namen gibt sie sich für dieses Interview. Sie möchte anonym bleiben. Ihre dunklen, schulterlangen Haare fallen ihr ins Gesicht. Franziska wirkt ruhig, aber keinesfalls scheu. Sie beantwortet die Fragen des Reporters offen und ohne lange nachzudenken. Franziska versteckt sich nicht. Sie erzählt, dass ihr die Beratung anfangs ziemlich schwer fiel.
Natürlich war das erstmal für mich ein mulmiges Gefühl, weil ich bin eine Person, die viel halt online rumhängt. Und das war für mich somit auch ein Riesenschritt halt mit Sozialkontakten außerhalb des Netzes.
Die Beratung helfe ihr aber auch, weiter ihren Weg als Frau zu erkunden. Sie habe zum Beispiel Tipps bekommen, wo sie sich mit Menschen mit ähnlichen Erfahrungen austauschen kann. Diskriminiert wurde sie an ihrem Wohnort bisher nicht.
Körperlich hatte ich dann noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich halt körperlich angegriffen wurde etc. Das ging halt alles bei mir nur psychisch, von der Psyche her. Und dann kam ich über eine Psychologin zur Rosalinde und ja, seitdem ist auch einiges halt besser geworden.
Tillmanns und Franziska treffen sich jetzt seit über einem Jahr, mehrmals im Monat.
Dann, wir sehen uns,
richtig.
Wir haben einen Termin, dann machen wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Richtig.
Und heute ist es das erste Mal, dass sie außerhalb ihres vertrauten Bekanntenkreises überhaupt mit irgendjemandem über ihre Transgeschlechtlichkeit spricht.
Und das ist jetzt auch ein Schritt für mich voran.
Ja, ich wünsche mir für die Person mehr Sichtbarkeit und dementsprechend wünsche ich mir mehr Sensibilität von allen Menschen im Hinblick auf, nicht alle Personen sind heterosexuell und klar männlich oder weiblich. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Leute, bevor sie Leuten quasi so eine Kategorie zuschreiben, vielleicht auch ein bisschen sensibler sind und andere mögliche Konzepte vielleicht auch mal mitdenken. Und dass queer nicht so ein Randthema bleibt, sondern dass das quasi als ein Querschnittsthema auch mitgedacht wird.
Egal ob in der Familie, bei der Arbeit, in der Schule oder in der Politik.
Quer durch Sachsen die mobile Beratung zur Sexualität. Christoph Schäfer hat eine Mitarbeiterin dieses Projekts in Sachsen begleitet. Vor gut einem Jahr wurde ein homosexueller junger Mann im sächsischen Aue zu Tode geprügelt. Im Prozess, der jetzt läuft, wird deutlich, dass die mutmaßlichen Täter einem rechten Milieu angehören. Zumindest kann man das schließen. Aber spielte auch Homophobie eine Rolle bei dieser brutalen Tat? Laut offizieller Statistik ist das der einzige Mord mit einem rechten Tathintergrund in Deutschland im vergangenen Jahr. Ein Einzelfall, werden Sie jetzt vielleicht denken, und ja, das stimmt. Und doch wollen wir die Hintergründe beleuchten, die auch etwas über das Klima in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft erzählen. Jennifer Stange hat die Details.
Was in der Kleinstadt Aue im Erzgebirge passiert, spricht sich schnell rum. Vom Mord am 27-jährigen Christopher W. vor einem Jahr haben viele zumindest gehört. Jugendliche, die nach der Schule über den Postplatz schlendern, kannten die mutmaßlichen Täter vom Sehen. Das Foto von Christophers Leiche kam kurz nach der Tat per WhatsApp, erzählen sie. Ein Video wollen sie gesehen haben.
Das ist zwar nicht lustig, aber
ist normal hier.
War der eine, der jetzt tot ist, in der Schule?
Ja, Christopher war schwul. Ein früherer Nachbar in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus nicht weit vom Zentrum der Stadt entfernt erzählt, Christopher habe eine Zeit lang mit seinem Partner in der Wohnung gegenüber gewohnt. Wie viele, die ihn kannten, sagt er, Christoph sei ein lieber und armer Kerl gewesen.
Er hatte keine Mama mehr gehabt und wie gesagt, das Freundeskreis, was er hatte in Aue, die haben ja alles weggenommen. Alle in Drogenmilieu waren die, alle Alkohol und da waren wir leider schwul geworden.
Wenn Helmut Baumann an dieser Stelle leider sagt, dann nicht, weil er bedauert, dass Christopher homosexuell war, sondern weil er glaubt, dass Christopher genau deshalb schon vorher gegängelt, rumgeschubst, ausgenutzt und letztlich ermordet wurde. Von drei etwa gleichaltrigen jungen deutschen Männern, die derzeit im Chemnitzer Landgericht auf der Anklagebank sitzen, wegen Mord an Christopher W. Anne Pöhl beobachtet den Prozess für die Beratungsstelle RAA für Opferrechter Gewalt in Chemnitz.
Extrem grausam, extrem menschenverachtend. Schon allein im Tathergang sieht man eine menschenverachtende Einstellung der Täter, weil es wirklich an eine Folter erinnert.
Über die Grausamkeit lässt auch die Anklageschrift keine Zweifel. Christopher wurde brutal zu Tode geprügelt. Auch ein möglicherweise homophobes Motiv wird in der Anklageschrift erwähnt. Ob das für die Tat handlungsleitend war, muss das Gericht entscheiden. Prozessbeobachterin Pöhl.
Einer der Angeklagten posiert auf seinem Facebook-Profil mit Lanzer-T-Shirt. Ein anderer Angeklagter hat ein Hakenkreuz-Tattoo auf der Brust und soll laut einer Zeugenaussage nach der Tat einen Bekannten mit Hitlergruß empfangen haben. Und ein dritter Angeklagter wird von mehreren Sozialbetreuern als klar rechts beschrieben.
Die Polizei beurteilte die Tat offenbar ähnlich. Der Mord an Christopher wird in der offiziellen Statistik unter politisch motivierter Kriminalität rechts gelistet. Öffentlich wurden die Hintergründe allerdings erst mit Prozessbeginn. Der Sozialpsychologe Oliver Decker von der Universität Leipzig beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Voraussetzungen solcher Taten.
Jemand, der handelt, der muss nicht nur die Einstellung mitbringen, sondern er muss auch damit rechnen, dass relevante Anteile seines Umfelds die Handlung als positiv ansehen. Das muss nicht in diesem extremen Maße sein, wie wir jetzt sehen, aber die Abwertung, die Stigmatisierung, das Lustigmachen über andere muss bereits auch im Umfeld akzeptiert sein.
Bei Befragungen für den Sachsenmonitor 2018 gaben 2/3 der Bürgerinnen und Bürger an, Homosexualität als unnatürlich zu empfinden. Martin Wunderlich von der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Sachsen sagt, Homophobie sei eher auf dem Land und vor allem in bestimmten Regionen Sachsens ein Problem.
Hinzu kommt, dass wir gerade in Südsachsen nach wie vor christlich-fundamentalistische Haltungen haben, die eindeutig auch homophobe Positionen noch mitpredigen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass gerade seit der Wende überall dort, wo sich staatliche Institutionen und auch staatliche Infrastruktur zurückgezogen haben, es rechtsextreme und auch rechtsradikale Strukturen geschafft haben, sich festzusetzen und dann menschenverachtende Haltungen und auch Handlungen im Alltag zu installieren.
Allerdings ist die Zahl der Übergriffe auf Schwule und Lesben im Freistaat laut offizieller Statistik verschwindend gering. Weil Betroffene Diskriminierung durch die Polizei fürchten, würden sie seltener Anzeige erstatten, so Wunderlich. Außerdem seien Beamte oft nicht ausreichend geschult, um homophobe Straftaten als solche zu erkennen. Zurück auf den Postplatz in Aue. Es ist später Nachmittag. Immer mehr Schüler drängen sich hier an der Bushaltestelle. Homosexualität, Schwulsein, wie ist das hier? Nicht so einfach, vermuten 2 16-Jährige.
Akzeptanz, ich weiß nicht, es wird halt dumm angeguckt. So. Aber
die werden dann halt mal gemobbt und dann war es das und dann interessiert es auch keinen mehr.
Also es wird nicht wirklich darauf jetzt eingestochen.
Christopher wurde in einem anonymen Grab beigesetzt. Das wollte die Stiefmutter, damit er wenigstens jetzt seine Ruhe hat. Die, die ihn gern hatten, wie sein alter Nachbar, verabschiedeten sich damals bei einer inoffiziellen Gedenkveranstaltung in Tatortnähe.
Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Mit Nana Brink.